Ja, hallo, mein Name ist Alexander Schwedler und dies ist Podcast Nummer 10. Und ich möchte das Thema psychologische Sicherheit immer weiter ausbauen und von verschiedenen Aspekten beleuchten. Und heute unter dem Thema haben wir eine Kultur des Schweigens. Und dazu gleich ein erstes Beispiel. Immer wieder in meiner Arbeit mit meinen Kunden erlebe ich, dass wir uns vornehmen, in einer Besprechung ganz offen miteinander zu sein. Dann findet die Besprechung statt, jeder spricht und danach höre ich hier oder da oder auf den Gängen oder in Zwischentönen oder jemand berichtet mir, dass doch wieder nicht alles gesagt wurde. Warum ist das so? Warum ist es so schwer, in den entscheidenden und wichtigen Besprechungen zu wichtigen Themen, warum ist das so schwer, um wirklich aufrichtig, offen, authentisch alles auf den Tisch zu bringen, was für den Weitergang der Organisation wichtig ist? Dieser Frage möchte ich mich in diesem Podcast widmen. Und zuerst möchte ich vielleicht noch einige sehr bekannte große Beispiele geben, wo die Kultur eben dazu geführt hat, dass man nicht offen miteinander war, sondern dass man geschwiegen hat. Also, jeder kennt es, die VW-Krise. Bekanntermaßen wurde dort ein Ziel gesetzt, was technisch in der kurzen Zeit wohl nicht erreichbar war. Also es sollte ein Motor gebaut werden, der bestimmten sauberen Anforderungen genügt und das in einer Zeit, wo die Ingenieure wussten, das schaffen wir in dieser Zeit nicht. So, jetzt haben Sie die bekannte Umgehung mit der Software und so weiter. Ich will das nicht weiter hier erklären, das kennt man. Sie haben eben was erfunden, was schlussendlich nicht ehrlich ist, was ein Trick war, um die Sauberkeit des Motors auf dem Prüfstand zu simulieren, aber auf der Straße doch viel mehr auszustoßen, als erlaubt war. Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie geschwiegen? Das war offensichtlich eine Kultur der Angst. Ich habe sogar auch das Wort gelesen, es war eine Schreikultur. Also der Druck von oben war unglaublich groß. Und ja, das sind natürlich ganz viele Faktoren. Warum schweigt man da? Warum sagt man nicht die Wahrheit? Da spielt Angst rein, Angst vor Repressalien, Angst vor Gesichtsverlust, Angst vor Mobbing, Angst, die eigene Stelle und damit das eigene Einkommen zu gefährden. Die Angst im Jahresgespräch dafür, dann angegriffen zu werden. Angst vor Ausgrenzung, ja, wenn die anderen nichts sagen und ich sag was, dann bin ich der Ausgegrenzte am Ende und wir wollen ja dazugehören. Und viele Gründe mehr. Dies so als ein Beispiel, also die Dieselkrise bei VW. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, Boeing. Da sind ja zwei Flugzeuge abgestürzt und man weiß inzwischen, dass durch den großen Finanzdruck, also Boeing an der Börse notiert und jedes Quartal gute Nachrichten zu liefern, hat man eben die Software, die man in den Update dieses Flugzeug gebracht hat, nicht vollständig sauber geprüft. Und es gab intern Stimmen, die gewarnt haben, aber auch die Aufsichtsbehörde hat nicht richtig hingeschaut. Also durch allgemeinen Druck, durch kurzfristige Gewinne, durch kurzfristiges Denken, was sich in die Kultur einschleicht, wird nicht die Wahrheit gesagt, wird nicht ausgesprochen, was Menschen sehen, was sie erkennen als eine Gefahr, aber es kommt nicht genügend auf den Tisch. So, also wie schaffe ich eine Kultur, in der sich alle sicher fühlen, die Wahrheit zu sagen? Das ist die große Kunst und Frage und das lässt sich auch nicht so einfach beantworten. Man kann ja nicht ins Team gehen und sagen, das ist ja auch mein Eingangsbeispiel, jetzt sind wir mal alle offen miteinander und stellt dann nachher fest, dass wir doch nicht ganz offen waren. Also man kann die Menschen auch nicht zwingen dazu. Ich habe als einen Faktor erwähnt, der das verhindert, unerreichbare Ziele. Das kann man ja vielleicht auch ausdehnen auf eine Führungskraft, die das im klassischen Sinne mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so macht, dass sie in den Jour-Fixen regelmäßig Erwartungen formuliert. Also ich erwarte das von dir. Vielleicht mit der guten Intention dabei, den Leistungsdruck hochzuhalten, also mit der Auffassung, ohne Druck arbeiten meine Leute nicht. Ich habe also eine hohe Leistungserwartung, ich bin sehr sportlich orientiert. Es geht um Gewinnen, auch intern. Und so merke ich als Führungskraft nicht, dass ich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Druck ausübe, einen hohen Erwartungsdruck. Und die vielleicht sich dessen nicht so bewusst sind, das so hinnehmen, aus dem Jour fix rausgehen, wieder an die Arbeit gehen. Und so schleicht sich ein Druck ein, der sich eben so darauf auswirkt dann in Besprechungen, dass wenn die Führungskraft mit in diesen Besprechungen sitzt, dass mir der Mut fehlt, die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit auszusprechen. Zum Beispiel könnte die ja lauten, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe. Ja, das heißt, man gibt zu, dass man dem Leistungsdruck oder den Erwartungen, die an einen gerichtet wurden, nicht gerecht wird. Warum sollte ich das zugeben, wenn die anderen das nicht tun? So, wer beginnt? Wer fängt denn an, damit auch das eigene Tun kritisch zu beleuchten und sozusagen öffentlich zuzugeben, dass man etwas nicht geschafft hat, was man sich vorgenommen hat? Also da wird das schon deutlich, wenn die Führungskraft das nicht tut, dann wird es für die Teammitglieder nochmal schwieriger, das wohlzutun. Und insofern hier der praktische Tipp, dass die Führungskraft auch da vorangehen muss. Also die Führungskraft muss sich überlegen, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir erreicht und habe vielleicht ich als Führungskraft die Ziele zu hoch gelegt? Habe ich nicht realistisch eingeschätzt, was das Team und die ganze Organisation überhaupt schaffen kann? Habe ich also einen Plan mitentwickelt, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war? Und wenn das so ist, aktuelles Beispiel, viele Firmen haben gut Geld verdient in der Corona-Krise und haben diesen Plan jetzt fortgeschrieben in das nächste Jahr. Und jetzt ist die Corona-Krise vorbei, plötzlich kommt der Krieg in der Ukraine, eine ganz andere Situation draußen und beeinflusst die Märkte ganz stark. Ja, also haben wir zu positiv geplant. Wer steht jetzt auf und gibt das zu und korrigiert das? Jetzt haben wir gelernt, man soll Pläne und Budgets nicht korrigieren, sondern dann Forecast machen. Aber wenn ich das jetzt immer wieder vergleiche mit dem ursprünglichen Plan, der ja zu optimistisch war, dann erzeuge ich weiterhin einen Druck und eine Enttäuschung, die nicht dazu führt, dass die Teammitglieder offener miteinander werden. Also, ein Faktor, der es schwierig macht, das Schweigen zu durchbrechen, ist unerreichbare Ziele vorzugeben, ist es zu hohe Erwartungen zu formulieren in den wöchentlichen Jour-Fixen, ist es auch diese Erwartungen vielleicht mit sehr geringer Empathie zu formulieren, also ja, die Erwartung eben zu der Mitarbeiterin, zum Mitarbeiter hinzulegen und zu sagen, das erwarte ich von dir. Und jetzt ist das Meeting zu Ende und ich kümmere mich auch nicht weiter drum. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder und da erwarte ich, dass du das erledigt hast. So, das alles erzeugt hohen Druck und ja, fördert nicht, dass wir zu einer Kultur des Sprechens, zu einer mutigen Kultur finden, sondern dann bleibt es eine Kultur des Schweigens. Und ja, und vielleicht nochmal, warum fehlt es uns an Mut? Ich habe vorhin schon ein paar Dinge aufgezählt. Also, das ist eben, dass wir als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter im Team oftmals Angst haben vor den Vorgesetzten. Naja, nicht Angst, aber doch wissen, ja, du bist hierarchisch über mir, du kannst über mich bestimmen. Wenn du jetzt im Jahresgespräch über mich urteilst, kannst du eigentlich gar nicht beurteilen, was ich tue, weil du dich zu wenig interessierst für das, was ich mache. Du weißt also gar nicht, wie viel es bedeutet, meine Tätigkeit auszuführen. Aber weil du hierarchisch über mir bist, führst du das Jahresgespräch und beurteilst mich. So, jetzt kann die Sorge davor, wie das Jahresgespräch verläuft, weil davon hängt ja auch meine Gehaltssteigerungserwartung ab. Ja, ich mache ja gute Arbeit und denke, dass ich dafür auch eine Gehaltssteigerung verdiene. Das hängt ja dann von der Beurteilung ab und vom Vorgesetzten. Also schweige ich lieber, als dass ich kritisch Dinge äußere, die vielleicht zum Gesichtsverlust meiner Vorgesetzten führen könnte. Weil das will ich ja auch nicht, dass dann die Vorgesetzte oder die Teamleitung sich deswegen schlecht fühlt und jetzt auf mich irgendwie böse ist oder in Erinnerung behält, dass ich das war, die zu dem Gesichtsverlust der Teamleitung oder der Führungskraft geführt hat. Also vielfältige psychologische, verwickelte Dinge, die dazu führen, dass ich entweder offen die Dinge ausspreche oder eben nicht. Und das macht es so komplex, sage ich mal, das ganze Thema psychologische Sicherheit für sich zu klären und es runterzubrechen in Verhaltensweisen, die ich einübe als Führungskraft, die ich Schritt für Schritt umsetze, eins nach dem anderen und dann über eine gewisse Zeit, und sowas dauert sicherlich einige Jahre, zumindest in Teams, die sehr stark angstbezogen sind und sehr stark eine Kultur des Schweigens haben, das geht nicht so schnell, diese Kultur zu verwandeln. Ja, dass ich durch die eine und die nächste und die übernächste Handlungsweise, die ich konsequent durchziehe, und die eine Handlungsweise ist, die Vertrauen schafft, die dem Team zeigt, ja, die Teamleitung meint, was sie sagt. Sie hält aus, wenn wir Kritik üben. Das machen wir ja dann erstmal vorsichtig, um zu testen. Die Führungskraft, die Teamleitung geht vor und stellt sich selber hin und sagt, das haben wir nicht gut gemacht, das liegt an mir. Ich habe das mit zu verantworten. Jetzt lass uns das gemeinsam korrigieren, sodass wir davon lernen. Und ja, wo führt das alles noch hin, wenn man eine Kultur des Schweigens hat? Das führt ja auch dazu, dass ja eben der Mut fehlt, die Dinge klar anzusprechen, dass aber auch eine schlechte Gewohnheit herrscht, besonders dann bei der Teamleitung, bei der Führungskraft, dass man nicht zuhört, weil man nämlich Erwartungen formuliert, weil man von oben nach unten denkt und sagt, ihr müsst die Arbeit machen. Ich trage die Verantwortung, aber ich bin gar nicht richtig bei euch und ich höre nicht zu. Und als Führungskraft habe ich selber Angst davor, in meinen Schwächen erkannt zu werden und angesprochen zu werden. Auch das spielt ja bei vielen Führungskräften eine Rolle. Also auch hier fehlt der Mut zuzugeben, dass man, ja, die Sache schon gut macht, aber dass man nicht perfekt ist. Und dass man interessiert ist daran, was ich als Führungskraft vielleicht nicht so gut mache, damit ich davon lernen kann. Wenn ich davor Angst habe und mich abschotte, dann höre ich auch nicht zu, was vielleicht tatsächlich an kritischen und wichtigen Anmerkungen gesagt wird. Weil dann wird es gesagt, aber es wird vorsichtig gesagt, es geht unter. Keiner greift es weiter auf und als Führungskraft habe ich das vielleicht gehört, aber ich will es eigentlich nicht genau wissen. Und ach, ich habe jetzt gerade so viel anderes zu tun und zack, ist es vergessen. Wir sind 3 Tage weiter. Und das, was tatsächlich kritisch war und ausgesprochen wurde, wird von der Führung oder von der Teamleitung nicht gehört. Also Warnungen werden überhört. Und so leben wir in einer Scheinharmonie. Und ja, wo man sich befördert fühlt und beschützt fühlt, dadurch, dass man schweigt. Also was kann man tun? Hier kommen ein paar Tipps. Ein Thema ist dass man wirklich sich darum kümmert, extrem aufrichtig zu sein. Also das ist jetzt eine Formulierung, aber dass man wirklich sucht und sucht und immer wieder sucht, haben wir in dieser Besprechung die Wirklichkeit erfasst, haben wir die Wirklichkeit besprochen, sehen wir, was ist, oder sehen wir nur Teile und sehen eigentlich nur das, was wir sehen wollen. Ja, und das, wie macht man das als Führungskraft oder Teamleitung? Da ist es eben ganz wichtig, dass die Teamleitung, die Führungskraft sich auf den Prozess, wie das Meeting verläuft, konzentriert und nicht auf den Inhalt. Ich habe das schon immer wieder erwähnt in manchen Podcasts. Also es ist ein klassischer Fehler, wenn man als Führungskraft meint, man müsse vor dem Meeting, bevor es beginnt, bereits die Lösung haben, weil man eben Führungskraft ist. Das ist ein Fehler. Diese Erwartung besteht ja bei den Teammitgliedern, weil die Führungskraft muss es ja wissen. Die Führungskraft, die darüber nicht gut reflektiert, nimmt es an und denkt, oh je, ja, ich bin ja in der Position, ich muss es also wissen. Eigentlich weiß ich es aber nicht, also muss ich krampfhaft versuchen, so zu tun, als ob ich es weiß. Oder mir das Wissen herbeiholen und mehr oder weniger gute Lösungen vorschlagen und durchsetzen. Also das ist ungeschickt. Viel geschickter ist es, wenn die Teamleitung, die Führungskraft sich sagt, ich muss gar nichts wissen. Ich muss nur präsent und gegenwärtig sein und ich muss die Details nur bis zum gewissen Grad verstehen, und zwar so weit, dass ich in der Lage bin, gute Fragen zu stellen. Ich muss also die Sachen nur so weit zu verstehen, dass ich dem Gedanken folgen kann und merke, wo etwas unklar ist. Und da stelle ich eine Frage. Oder wo ich was nicht weiß, da sage ich, ich weiß es nicht, erklär es mir. Ja, die Führungskraft muss diese Haltung haben. Also ich gehe in das Meeting rein, nicht wissend, was die Lösung ist des Problems, der Frage, aber ich konzentriere mich auf den guten Prozess. Also ich gucke, wie schon eher auch erwähnt, dass jeder im Team spricht. Ich stelle die Fragen so, dass möglichst die Wahrheit auf den Tisch kommt. Wenn Menschen noch zögern, frage ich nach. Ich gehe als Führungskraft voraus, indem ich sage, ich weiß nicht alles, ich mache auch Fehler. Lass uns zusammenschauen. Es geht ja gar nicht darum, um Fehler zu machen oder diese irgendwie in den Fokus zu nehmen, sondern es geht darum, wir machen alle Fehler und versuchen miteinander Fehler möglichst einmal zu machen, vielleicht noch ein zweites Mal, aber natürlich nicht öfter. Also wir müssen davon lernen. Und das können wir nur, wenn wir Fehler oder schlechte Nachrichten oder Dinge, die nicht so gut laufen, wenn wir die auf den Tisch bringen. Also das wäre dann das Thema, das könnte man jetzt auch so formulieren, wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um? Oder wie stark interessiert es mich, wenn die Dinge an bestimmten Stellen nicht gut laufen, also auch mit Empathie? Dass man da hineingeht und sagt, aha, es läuft noch nicht so gut, woran liegt es? Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir da eine Verbesserung hineinbringen. So, und dann ist ja auch die Frage, eine schlechte Nachricht wird von jemand überbracht, also sei es das Teammitglied oder die Führungskraft. Beide bedürfen der anderen, dass die schlechte Nachricht mit einer guten Haltung aufgenommen wird. Also nicht zynisch, keine dummen Witze, kein Mobbing, kein Stöhnen, sondern aufmerksam, empathisch, aufnehmend und wissend, dass wir hier sind, um gemeinsam zu lernen. Also es geht nicht nur um die Verarbeitung der schlechten Nachricht, sondern es geht auch darum, denjenigen, der die schlechte Nachricht überbringt, entsprechend so zu behandeln, dass ja ein Wertschätzungsgefühl da ist, dass derjenige, der die Nachricht überbringt, sich umsorgt fühlt, sich getragen fühlt, sich beschützt fühlt, sodass der oder diejenige, die die Nachricht überbringt, sich sagen kann, ja, das war gut, dass ich das gesagt habe, das haben die anderen gut aufgenommen, ich fühle mich hier sicher und dann kann ich das beim nächsten Mal wieder tun. Also hier kommt dann das ganze Thema Fürsorge hinein. Fürsorge derjenigen, die die schlechte Nachricht hören, für denjenigen, der sie überbringt. Und zu guter Letzt, jede Führungskraft, aber auch jedes Teammitglied soll sich innerlich so sicher fühlen, und das ist natürlich die ganze Frage der inneren Selbstschulung, soll sich innerlich stark und voll und sicher fühlen, um mit all diesen Dingen etwas lockerer umzugehen, also um die gesunde Distanz zu haben von, ich habe etwas getan und das war vielleicht nicht ganz geschickt, das kann man besser machen, aber derjenige, der das getan hat, bin zwar ich, aber mein eigenes höheres Ich ist nochmal was anderes und das ist in mir und da fühle ich mich sicher. Also, dass ich mich nicht so identifiziere mit dem, was ich getan habe. Natürlich will ich nicht sagen, dass ich mich nicht identifiziere damit, aber eben nicht zu stark. Weil sonst fühle ich mich ganz schnell auch persönlich verletzt, wenn mir dann jemand sagt, ja, das hättest du doch vielleicht so und so machen können. Also, damit diese Verletzungen nicht eintreten, damit ich besser umgehen kann mit Kritik, damit ich besser damit umgehen kann, auch scheitern zu dürfen und nicht gleich mein Gesicht damit zu verlieren, brauche ich diese Selbstfürsorge und die muss ich selber leisten. Natürlich muss das Team das auch für mich leisten, aber ich muss vor allen Dingen diese innere Arbeit leisten, dass es mir selbst gut geht, dass ich mich gut genug um mich selber kümmere, dass ich gut in meiner Haut drin stecke, dass ich kräftig genug mich fühle, mich gesund fühle, nicht überarbeitet, dass ich genug schlafe. Und so habe ich dann auch die innere Kraft und die innere Agilität oder vielleicht Resilienz, Stabilität, dass ich mit diesen Fragen von, ja, was ist die Realität, sehen wir sie mit Kritik, mit Fehler, mit Scheitern, viel besser umgehen kann und mich konzentrieren kann zusammen mit der Führungskraft auf, dass wir miteinander gute Prozesse führen. Und jeder von uns weiß etwas oder weiß viel, aber keiner weiß alles. Und je mehr wir gute Prozesse führen, sodass das ganze Wissen und die ganze Erfahrung da reinkommen kann und vor allen Dingen auch die ganze Wahrnehmung von allen auf dieselbe Sache. Also wie wenn man um einen Baum herumgeht und sagt, erst wenn ich einmal darum herumgegangen bin, habe ich den ganzen Baum gesehen, dann müsste ich noch von oben gucken, am besten noch von unten. Ja, also ich brauche ganz viele verschiedene Blickwinkel auf eine Sache, bevor ich wirklich sagen kann, ja, jetzt habe ich die Realität erfasst. Und im Sozialen ist eben ein Einzelurteil ist eben immer viel weniger wert, als wenn wir ein Urteil gemeinsam entwickeln und von verschiedenen Seiten draufschauen. Also da das ganze Thema Selbstreflexion, Selbstfürsorge, Selbstwertschätzung, Selbstliebe am Schluss. Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch in diesen Prozessen viel leichter und sicherer mich bewegen. Ja, soweit Podcast Nummer 10 zum Thema psychologische Sicherheit mit der Frage, haben wir eine Kultur des Schweigens? Und wenn ja, wie können wir sie überwinden und zu einer Kultur der Aufrichtigkeit, der extremen Aufrichtigkeit und des Mutes kommen, sodass wirklich die Realität gemeinsam im Team sichtbar wird und besprochen und verbessert werden kann?